Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe von Gänsehaut, eurem allerliebsten Format, das sich um Horrorspiele und die Psychologie des Horrors dreht. Heute mal wieder mit einem ganz besonderen Thema, mit einer ganz besonderen Perspektive, möchte ich fast sagen. Und zwar sprechen wir heute über Top-Down-Horror und Top-Down-Horror-Spiele und haben uns da auch ein Beispiel rausgesucht, und zwar Darkwood. Zu diesem Spiel werde ich gleich noch ein paar Worte mehr verlieren. Aber bevor wir dazu kommen und was wir heute so geplant haben, möchte ich natürlich ein weiteres Mal die Person vorstellen, die sich mit mir ein Mikro teilt. Und zwar ist es ein weiteres Mal Filmwissenschaftler und Horrorfan Nils Ehring. Hallo Nils.
Hi Dorm, grüß dich.
Ich habe heute das Gefühl, heute sind wir ganz besonders euphorisch, was diese Folge angeht. Wir haben im Vorfeld ja natürlich uns ausgetauscht, was dieses Spiel betrifft, und haben festgestellt, das ist ein richtig gutes Spiel, ne? Darkwood, wir hatten viel Spaß damit.
Oh ja, ja. Also und es wird ein bisschen anders auch. Ja, wir haben auch wieder so eine Begriffsdefinition am Anfang, aber heute gibt's ein bisschen weniger Filmreferenzen, würde ich sagen. Einfach, weil das schon so was ganz Spieleigenes ist, diese Top-Down-Horror-Geschichte, finde ich schon. Und ist mal spannend, das Ganze auch mal mit eher aus einer anderen Perspektive zu sehen, jetzt nicht immer nur mit filmischen Ansätzen, ja.
Ganz genau, also die Leute, die häufiger dieses Format hören, die wissen oder die meinen zu wissen, was sie heute wieder erwartet, dass wir erstmal wieder so ein bisschen, ne, über die Vorlage im Film sprechen, weil oft, wenn wir über Horrorgenres im Spiel sprechen, kommen da ganz viele Inspirationen aus dem Film eben. Heute aber ist es mal anders, denn wir sprechen, habe ich ja schon gesagt, über ein Spiel, das aus der Top-Down-Perspektive, aus der Vogelperspektive quasi gespielt wird. Und da gibt es im Grunde keine großartige Horrorfilm-Inspiration, und deswegen werden wir diesen Teil heute im Grunde völlig beiseite schieben, aber so ein paar Worte über das Genre allgemein verlieren, unsere Erfahrung mit dem Genre, bevor wir dann zu dem Spiel Darkwood selber kommen. Und wir haben uns überlegt, wie können wir einen Top-Down-Horror schön besprechen anhand dieses Beispiels, und haben uns dann was überlegt. Und zwar haben wir uns drei Szenen aus diesem Darkwood herausgegriffen. Das sind zwei Szenen im Prolog und eine, ja, erste Nachtsequenz. Was es damit auf sich hat, erkläre ich gleich. Das Schöne daran ist, das sind Sequenzen, die jeder von euch, wenn er dieses Spiel mal gespielt hat oder sie, oder wenn ihr vorhabt, dieses Spiel zu spielen, auf jeden Fall erleben werdet. Und außerdem sind es auch nicht wirklich Spoiler. Es gibt eine Sache im Prolog, das ist so ein bisschen spoilery. Ja, ja. Da werden wir wohl leider nicht drum rumkommen, das zumindest ganz grob mit einem Satz kurz zu sagen, weil das dann doch irgendwie zum Prolog gehört. Aber ich kann euch versprechen, so von meiner Warte, ihr nehmt euch nicht viel vom Spielgefühl, wenn ihr wisst, was da im Prolog passiert. Also das kann ich so mal sagen, oder Nils?
Ja, genau. Und das, was auch gut ist daran, also diese drei Teile, die wir behandeln werden, die bilden ja am Ende eigentlich auch so die Grundpfeiler des Spiels, also die Hauptzutaten des Spiels und Bestandteile auch des Spiels. Deswegen, das reißt insgesamt das Spiel sehr gut an, aber es passiert halt über diese, ich würde schon so sagen, 10 bis 12 Stunden Spielzeit passiert sehr viel, was wir jetzt auch nicht verraten werden, aber die Grundpfeiler des Spiels hätten wir damit auch gut dann auch angerissen, auch, ja.
Genau. Ich habe jetzt schon einige Mal den Namen Darkwood gesagt, was dieses Spiel ganz genau ist, wie das funktioniert, was man da eigentlich so macht. Das hebe ich mir jetzt noch gleich auf, oder heben wir uns auf für den Teil, wenn wir zum Spiel selbst kommen. Vorher, obwohl, das kann ich vielleicht schon sagen, das ist ja, also ich finde das immer ganz angenehm, wenn ich solche Dinge höre. Das Ding ist 2017 erschienen, das heißt, es ist gar nicht mal so alt, und es gibt wenige Spiele, die so eine Perspektive einnehmen wie Darkwood. Aber wie gesagt, alles Weitere hebe ich mir auf für den Teil, wenn wir zum Spiel kommen. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen grober, ein bisschen allgemeiner einsteigen und erstmal die Grundlagen schaffen für all jene, die vielleicht nicht so regelmäßig mit Spielen unterwegs sind und vielleicht auch nicht die Termini richtig kennen. Deswegen, Nils, erklär uns doch mal, wie funktioniert Top-Down, was ist Top-Down-Horror, was kann man sich darunter vorstellen?
Also wir können später nochmal drüber sprechen, man kann schon sagen, ist ein eher unterrepräsentiertes Genre im Bereich der Horrorspiele, würde ich schon sagen. Und das definiert sich, dieses Top-Down, halt auch, wie der Begriff schon sagt, wirklich aus der Position der Kamera. Und das ist halt diese klassische Draufsicht, man kann eigentlich auch sagen, so eine Vogelperspektive, die halt auch dann auch wiederum nur einen Bildkader darstellt, also einen gewissen so einen Ausschnitt aus der Spielwelt auch. Das heißt, man sieht das Spielgeschehen aus der Vogelperspektive von oben, und bekannte Genres, die diese Perspektive halt gerne einnehmen, sind halt vor allen Dingen Strategiespiele. Da ist auch gerne so eine isometrische Perspektive wird da eingenommen. Das ist dann so eine leicht schräge Draufsicht, würde ich sagen. Dann kennt man noch diverse Dual-Stick-Shooter, sowas wie Dead Nation. Das ist auch ein klassischer Top-Down-Shooter, würde ich sagen. Und zu den bekanntesten Vertretern von so Top-Down-Perspektiven kann man ja auch durchaus sagen, die ersten zwei GTA-Teile, bilden auch so ganz klassische Vertreter der Top-Down-Spiele, würde ich sagen. Jetzt bleibt natürlich die Herausforderung im Bereich Top-Down, wie kann sowas ein einen Schauer über den Rücken jagen? Wie kann man da ein Grauen empfinden oder wie kann Horror übertragen werden über so eine Perspektive? Weil man, das Erste, was man ja denkt, ist erstmal so, ja, aber ich sehe ja dann schon alles. Ich sehe ja Dinge, die die Spielfigur noch nicht sieht, aber ich weiß ja mehr. Ich bin ja so ein bisschen so ein, ja, nicht ganz allwissend, aber so ein mehrwissender Seher quasi, ja.
Ja, das finde ich, das war auch ganz spannend, als ich mich auf dieses Thema vorbereitet habe, weil du hast ja gerade schon angerissen, die Perspektive selbst ist mal ungewöhnlicherweise eine, mit der es die Entwickler und die Entwicklerinnen schwerer haben sollten, uns zu erschrecken oder uns zu gruseln, denn du sagst es ja ganz richtig, die hat ja per se einen Übersichtscharakter und deswegen wird das ja auch super gerne oder standardmäßig bei Strategiespielen benutzt, denn das ist die Perspektive mit der maximalen Übersicht und wenn wir eines gelernt haben, dann, dass uns Übersicht und Kontrolle über den Raum nicht unbedingt dazu beitragen, dass man mehr Angst hat. Im Gegenteil, man hat ja das Gefühl, man hat die Kontrolle, man sieht alle Ecken und Enden. Und deswegen werden wir heute auch so ein bisschen drauf schauen, wenn wir dann Darkwood besprechen, wie dieses Spiel diesen scheinbaren Nachteil sich zu eigen macht und nutzt, um tatsächlich eine Form von Horror aufzubauen, die wir beide, glaube ich, ganz faszinierend fanden. Tatsächlich auch, was du auch angerissen hast, möchte ich auch kurz darauf eingehen, dass es ein unterrepräsentiertes Genre ist. Auch das völlig richtig. Ich habe mal versucht, andere Spiele zu finden, die auch als Top-Down-Horror klassifiziert sind. Das ist gar nicht so einfach. Es liegt zum einen an der Natur von Google, denn Darkwood ist eigentlich das erfolgreichste und auch bekannteste Spiel, auch wenn es so ein Indie-Spiel ist. Das heißt, immer wenn du Top-Down-Horror und Spiele und irgendwie die verwandten Sucheingaben eingibst, wirst du immer erstmal bei diesem Spiel landen. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe mich dann durch die hintersten Seiten, ja, durch die unterste Schublade von Google mal gekämpft und habe da tatsächlich dann doch 1, 2, 3 Indie-Spiele gefunden, die auch in der Top-Down-Perspektive stattfinden. Eins davon, wer das vielleicht interessant findet, das Spiel heißt Paranoihell und begleitet eine Barfrau auf dem Weg nach Hause. Das ist nicht so eine richtige Top-Down-Perspektive, eher so eine seitlich von oben drauf Perspektive, aber die Recherche hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass es wirklich, wirklich wenige Spiele gibt, die diese Perspektive sich zu eigen machen. Und genau deswegen wird es heute spannend zu sehen, ob das denn berechtigt ist. Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Nö, Darkwood ist ein fantastisches Horrorspiel.
Ja, ich glaube auch, das ist auch einer der Gründe, warum es vielleicht auch nicht so viele Vertreter da gibt in dem Bereich. Das ist halt wirklich eine Herausforderung. Du kannst halt, musst mit anderen Mitteln halt arbeiten, als wenn du so eine klassische Third-Person- oder Ego-Perspektive halt hast, wo du halt auch viel mit so Buhu und Jumpscares arbeiten kannst. Und ich glaube, hier ist es wirklich eine Herausforderung, auch dieses Grauen auf den Bildschirm zu bringen.
Ist es denn für dich eine Umgewöhnung gewesen? Also bist du vertraut mit Top-Down-Spielen oder auch speziell Top-Down-Horror-Spiele, wenn es da schon so wenige gibt?
Also ich kann, also jetzt so jetzt in den letzten Jahren so Sachen wie Dead Nation oder so, sowas habe ich auch gerne gespielt, so Dual-Stick-Shooter, die diese Oberperspektive eingehen, das bin ich schon gewohnt, aber so gerade Horrorspiele natürlich eher wenig und ich musste auch ein bisschen nochmal drüber nachdenken, wann habe ich eigentlich mal so diese Top-Down-Perspektive das erste Mal mit so ein bisschen so Horrorelementen verknüpft gespielt und da ist mir dann Alien Breed von Team 17 eingefallen aus dem Jahr 92, das hatte ich auf dem Amiga. Das ist halt so ein, ja, klassischer Top-Down-Shooter, wo die Kamera wirklich auch relativ nah auch an der Spielfigur ist. Da waren jetzt noch nicht so die Horrorelemente oder Bestandteile im Vordergrund, aber was das Ganze so ein bisschen, ja, gruselig gemacht hat, war einfach, ja, das Alien-Setting. Die sahen halt wirklich auch aus wie die Viecher aus den Alien-Filmen. Und das hat das Ganze dann auch so ein bisschen gruselig gemacht. Ansonsten war das eher ein klassischer, ja, Baller-alles-weg-Shooter, ja.
Ich habe auch tatsächlich nachgedacht, wie meine Erfahrungen mit diesem Genre aussehen. Top-Down-Horror-Spiel habe ich, glaube ich, wirklich noch nie eines gespielt. Also vielleicht fällt mir da jetzt irgendwie ein ganz großer Titel nicht ein, den ich tatsächlich erlebt habe, aber mir ist kein Spiel eingefallen, aber ein Spiel, das tatsächlich auf eine ganz besondere Art und Weise meine Top-Down-Erfahrung geprägt hat oder aber auch tatsächlich auf so eine ungewollte Horror-Art und Weise war das Lizenzspiel zur ersten Star Wars-Episode. Das muss ja irgendwie so 2000 dann erschienen sein. Das ist auch so, ja, Top-Down-isometrische Ansicht, in der man quasi die Geschehnisse aus dem ersten, also Episode 1, Star Wars Episode 1, in der man die Geschehnisse nachspielt. Und für mich war das deswegen auch irgendwie ein Horrorspiel, weil, also ich meine, da war ich, wie alt war ich da, 10 oder so. Da habe ich auch das noch nicht so richtig kapiert mit dem Konzept von in welchen Spielen man mit Permadeath rechnen muss und in welchen nicht. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass Obi-Wan Kenobi stirbt. Und der war aus dem Film mein Lieblingscharakter damals. Und ich habe dieses Spiel gespielt und dachte mir, na toll, wenn ich jetzt einen Fehler mache und diese doofen Kampfdroiden den erschießen, dann kann ich ja nicht weiterspielen. Das war damals so ein bisschen meine Logik. Und deswegen habe ich dieses Spiel als so eine Art Horrorspiel erlebt. Also das waren schon sehr intensive Gefühle, die ich damals hatte. Aber so richtig ein ausgemachtes Horrorspiel, da war Darkwood jetzt tatsächlich mein allererstes, was diese Top-Down-Perspektive angeht.
Ja. interessant, ja. Aber auch schon so ein Survival-Aspekt, den du da damals reininterpretiert hast. Ja, ja.
Es war echt ganz schlimm. Ich hab viel geschrien, ich hatte viel Angst und ich weiß auch gar nicht mehr. Ich glaube, irgendwann habe ich mir an der Tankstelle so ein Lösungsbuch gekauft und mir dann irgendwie Cheats eingegeben, damit der unverwundbar ist. Das war dann in Ordnung für mich damals. Naja, das waren meine Erfahrungen mit Top-Down-Horror. Ich würde sagen, wir biegen jetzt mal ein auf die Darkwood-Straße. Übrigens, ich muss mich die ganze Zeit beherrschen. Ich will die ganze Zeit Deadwood sagen. Die Hälfte meiner Notizen waren ursprünglich Deadwood gewesen und das liegt gar nicht mal so fern, und dazu kommen wir gleich, weil die Stimmung in diesem Spiel würde auch rechtfertigen, dass dieses Spiel Deadwood heißt. Aber dazu gleich. Erstmal ein paar Rahmeninformationen, damit man das ein bisschen besser einordnen kann. Ich hatte ja schon erzählt, das Spiel ist 2017 erschienen, war davor aber tatsächlich relativ lange im Steam Early Access seit 2014 und dem vorangegangen ist eine extrem erfolgreiche Indiegogo-Kampagne. Die haben rund $40,000, sogar ein bisschen mehr eingenommen, waren damit super erfolgreich und konnten dieses Spiel dann entwickeln. Und mit die meine ich drei Indie-Entwickler aus Polen, die nennen sich Acid Wizard Studio und die sind auch, also wenn man so ein bisschen deren Auftritte nachvollzieht in den letzten Jahren und auch wie sie sich in Interviews geben, die erinnern so ein bisschen an Devolver Light, also so ein bisschen edgy und so ein bisschen, also fast schon ein bisschen prätentiös und so ein bisschen die Haut drauf, so ein bisschen provozierend auch. Das ist so der Kern des Studios. Ursprünglich waren das drei Leute, die dieses Darkwood entwickelt haben. Mittlerweile sind es mehr. Ich habe mal den Twitter-Feed von denen durchgescrollt und da ist vor allem in den letzten Monaten eine ganze Menge passiert. Die stellen gerade ganz, ganz viele Leute ein. Und der Grund dafür ist eigentlich auch ein total erfreulicher, denn Darkwood war auf jeden Fall ein kommerzieller Erfolg, als es 2017 erschien, dann vollständig. Und ist dieses Jahr auch für Konsolen und für die Switch erschienen. Und ich glaube, das Ding läuft und deswegen ist dieses Studio auch reichlich gewachsen. Aber tatsächlich, Kontakt mit denen konnte man vorher noch nicht haben, denn das ist deren erstes Spiel und scheinbar auch das Spiel, auf dem sie sich jetzt noch ein ganzes Weilchen ausruhen. Ich meine, du hast die wahrscheinlich vorher auch nicht, also ich meine, wie auch auf dem Schirm gehabt, oder?
Nee, nicht wirklich. Ich hatte mir mal einen Podcast mit denen angehört, den hatte ich dann auf YouTube gefunden, der war auch sehr interessant. Ja, ich fand den Namen auch wirklich, ehrlich gesagt, ganz großartig, muss ich sagen. Und ja, da bei dem Podcast war auch interessant zu hören, das war ja ursprünglich auch mal ein Tower-Defense-Spiel, ne? Und hat sich dann zu diesem Survival-Horror-Spiel entwickelt dann auch, ja.
Ja, da hast du schon gut vorgegriffen, genau. Das ist nämlich ganz, nein, alles gut. Das ist nämlich tatsächlich ganz spannend. Das kann ich ja jetzt auch kurz sagen, wenn du es schon gesagt hast. Das ist ganz spannend. Die wurden in vielen Interviews gefragt, sag mal, warum habt ihr eigentlich ein Horrorspiel gemacht aus der Top-Down-Perspektive? Und dann sagen die nämlich genau das. Ursprünglich wollten die ein Tower-Defense-Spiel machen, das sie auch ganz schnell durchführen wollten, also ganz schnell beenden wollten. Innerhalb eines Monats, sagen sie sogar in einem Interview. Aber dann haben sie gemerkt, oh, da steckt tatsächlich Potenzial drin und daraus hat sich dann so langsam ein Horrorspiel entwickelt. Warum genau sie dann dabei geblieben sind, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Vorher möchte ich mal ganz kurz sagen, jetzt endlich, worum es da eigentlich geht. Also wir befinden uns, oder ich sag erstmal, was im Steam Store steht, denn das ist ganz spannend, denn dort wird auch direkt mit dieser Vogelperspektive geworben. Und zwar heißt es da, ich zitiere mal, erforscht und erkundet bei Tag eine reichhaltige Open World, die sich im stetigen Wandel befindet. Bringt euch dann bei Nacht in eurem Versteck in Sicherheit und betet, dass die Sonne bald aufgeht. Und direkt der erste Punkt von dieser Feature-Liste sagt auch, ein Survival-Horror-Spiel aus der Vogelperspektive, das dem Spieler gewaltige Angst einjagt. Und im Grunde fassen diese Zeilen schon ganz gut zusammen, mit was man in diesem Spiel rechnen kann. Also wir befinden uns in einer Welt, die eigentlich in den 80ern angesiedelt ist, aber nicht mehr viel mit unseren 80ern zu tun hat, sondern ein fast apokalyptisches Bild zeichnet. Es gab irgendwie eine Art Seuche, die hat zum einen dafür gesorgt, dass ein gigantischer, riesengroßer, bedrohlicher, mysteriöser Wald einen Großteil Polens überwuchert hat und unbewohnbar gemacht hat. Und die Leute, die von diesen Pflanzen quasi eingeschlossen wurden, die müssen sich nicht nur miteinander herumschlagen und ums Überleben kämpfen, sondern auch dieser ominösen Seuche widerstehen, denn wer sich damit ansteckt, der wird in richtig gehende Monster verwandelt, in richtig gehende Tierwesen, ganz seltsame Kreaturen, die man kaum beschreiben kann. Deswegen furchtbare Spielwelt, alles ganz schlimm bedrückend. Fand ich auch ganz lustig, in dem Kontext haben die Entwickler in einem Interview mal gesagt, dass Darkwood in einem Wort beschrieben der Poland auf Englisch, der Polen-Simulator ist, also dieses so stellt man sich Polen quasi im Ausland vor, das fand ich ganz amüsant. Und hinter dieser Beschreibung versteckt sich eigentlich auch ein ganz spannender, aber auch gleichzeitig relativ simpler Gameplay-Loop. Es geht eigentlich immer darum, in einer mehr oder weniger großen, offenen Spielwelt ums Überleben zu kämpfen. Und das ist so ein relativ klassischer Game-Loop. Tagsüber läuft man quasi rum, muss Ressourcen sammeln, muss das eigene Safe-House, in dem man einigermaßen sicher ist, ausbauen. Man muss gucken, dass man immer genug Nahrung im Inventar hat und dann nachts immer wieder in diese Wohnung oder in dieses Haus zurückkehren und dort eben hoffen, dass diese Kreaturen und Monster, die dann an der Tür anklopfen, draußen bleiben. Das ist im Grunde das komplette Spiel. Es gibt auch ein paar NPCs, mit denen können wir interagieren und handeln, aber das ist tatsächlich die Idee des Spiels. Es gibt auch einen roten Faden, der heißt, versuche aus dieser Spielwelt zu entkommen. Wie genau das funktioniert, ist für den Podcast nicht wichtig, aber so kann man sich dieses Spiel mal vorstellen, ganz genau. Und wir wollen jetzt drei Teile von diesem Spiel besprechen. Den Prolog, der unterteilt sich in zwei Teile. Einmal findet dieser Prolog im geschlossenen Haus statt. Dann der zweite Teil, dann verlassen wir dieses Haus. Und schließlich die erste Nacht, wenn zum ersten Mal die Monster anklopfen. Und diese drei Teile wollen wir jetzt mal näher besprechen. Und bevor wir zu diesen Punkten kommen, haben wir uns tatsächlich überlegt, Moment mal, der Horror, der beginnt tatsächlich schon vor der ersten Sequenz, vor dem Prolog, und weil das ja hier ein Horrorspiel-Podcast ist, sollten wir auch zumindest mal ganz kurz erwähnen, was dieses Spiel macht, damit wir schon mal richtig eingestimmt sind auf diesen Top-Down-Horror, bevor überhaupt das Spiel beginnt.
Genau, also in der quasi der Ladebildschirm, da beginnt die Erzählung dann auch. Da sieht man so düstere Schwarz-Weiß-Bilder, die mit Überblenden so tableauartig vor dem Auge des Spielers schweben, und das Spiel macht hier so die Grundprinzipien seines erzählerischen Ansatzes dann auch deutlich, nämlich weniger ist mehr. Und das Spiel streut eigentlich so ein bisschen so wie so Brotkrümel. Das passt eigentlich auch ganz gut als Motiv zu diesem, ja, ich sag mal, übelst verwunschenen Wald. Diese kleinen Brotkrümel, das sind so Bestandteile der Erzählung, die mit Hilfe von Environmental Storytelling und skurrilen Begegnungen, also es gibt ja auch Dialoge, die so in Textform stattfinden, wo man auch durchaus auch mal bestimmte Sachen auch auswählen kann, oder man kann auch Gegenstände präsentieren bestimmten Leuten, denen man auch begegnet. Und das sind alles so kleine Brotkrümel auf diesem Weg der Erzählung, die immer so ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen, aber nie wirklich alle Fragen werden beantwortet. Auch es gibt zwei Enden, soweit ich weiß, vom Spiel. Ich habe jetzt nur eins gesehen oder auch erlebt, das andere habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut. Und auch da gab es jetzt nicht wirklich eine vollständige Auflösung dieser Geschichte auch. Und was das Ganze aber sehr schön ja noch verstärkt, diese Ungewissheit, die ständig auch in der Erzählung auch vorherrscht, ist dieses Gefühl der Einsamkeit und dieses Gefühl des Ausgesetztseins. Das wird dann noch umso mehr verstärkt in den Nächten, da kommen wir später auch nochmal zu, wenn man dann wirklich ganz allein ist mit den grauenvollen Dingen, die da draußen lauern. Und ich finde diese bruchstückhafte Erzählweise, finde ich, ja, sehr so, hat so eine richtige Suggestivkraft auf mich auch irgendwie gehabt.
Ja, das ist tatsächlich ganz spannend, wie dieses Spiel auch die Story erstmal vorstellt, bevor es eigentlich losgeht. Da gibt es dann, wie du ja gesagt hast, nur diese paar Überblendungen und dann wirklich nur so, man hört eine Erzählerstimme, die dann sich herausstellt als die Hauptfigur des Prologs. Eine Stimme, die hörbar emotional zerrüttet ist und die erzählt eben von dieser Seuche, die über diese Spielwelt hereingefallen ist. Und die Person selbst, der sich als Doktor herausstellt, der wird offenbar von anderen Leuten dafür ja beschuldigt, dass er daran schuld sei, und er kann das gar nicht verstehen und er ist richtig verzweifelt, und er beendet dann diese einleitenden Worte auch dann mit diesem Satz, we are all doomed, also wir haben keine Chance, hier irgendwie rauszukommen, und das setzt natürlich ordentlich die Stimmung, und dazu kommt ein Soundtrack, der durchweg fantastisch ist, über den werden wir auch noch einige Male sprechen, aber der auch hier im Hauptmenü schon ansetzt und bei diesem Ladebildschirm quasi, der einen drauf einstellt, jetzt geht gleich dieses Spiel los. Das ist so, kann man beschreiben, so, das sind so düstere Industrial Sounds. Dazu gibt es so ganz bedrohlich anschwellende und immer wieder abklingende Elektromusik und Elektrotöne. Da mischt sich dann noch ein Klavier mit ein, mit einem ganz starken Hall-Effekt. Man hört in der Ferne eine ganz starke, röhrend verzerrte Gitarre. Es hat mich so ein bisschen erinnert wie die Intro-Show von dem Marilyn Manson-Konzert, wer vielleicht diesen Sänger kennt, so Gothic-Musik, und das ist so die Wartemusik, bevor es eigentlich losgeht, also eine ganz, ganz, ganz unangenehme Musik. Das setzt natürlich schon mal die Stimmung, wenn es dann zum Prolog geht, und bekommt noch ein bisschen so die Krone aufgesetzt, indem das Spiel auch selber sagt, hey, da gibt es dann so eine Einblendung, die heißt sinngemäß übersetzt, respektiere das Unterholz oder den Wald, sei geduldig und vorsichtig. Also da wird ganz klar gleich gesagt, die Welt, in die du jetzt gehen wirst, da herrscht so ein gewisses Machtgefälle vor. Du bist eben nicht der Typ mit der Axt, der hier irgendwie sagt, ich bin der Mensch und du bist die Natur, sondern ich bin der Mensch und du bist die Natur und ich habe ganz schön viel Angst vor dir. Das ist so die Stimmung, die diese ersten Minuten setzen, bevor das Spiel überhaupt losgeht.
Ja, und das Spiel warnt ja sogar nochmal auch durchaus vor dem eigenen Gameplay, kann man sagen, indem es ja auch sagt, you will not be led by the hand. Also hier wirst du nicht an die Hand genommen. You are playing a challenging and unforgiving game. Und genau so ist es auch. Also wir kommen ja später nochmal dazu. Also auch es gibt eine Minimap, aber auch da wird nicht viel verraten. Und das Spiel nimmt einen wirklich nicht bei der Hand. Man muss Dinge selber herausfinden, wie Sachen funktionieren, wo bestimmte Punkte sind, die man überwinden muss oder zu denen man gelangen muss, damit die Geschichte auch weitergeht. Und das ist auf jeden Fall ein Spiel, da muss man Zeit investieren auch, ja.
Dann beginnen wir mal mit dem Prolog. Der beginnt nämlich nach diesen einstimmenden ersten Sequenzen, die wir gerade beschrieben haben, diesem Ladebildschirm und der Musik und diesen Hinweisen. Dann beginnt tatsächlich das Spiel und das beginnt auf einer ganz besondere Art und Weise, die direkt einem ins Gesicht haut. Guck mal, das ist Top-Down-Horror, jetzt geht's los. So zumindest fühlte ich mich, denn das allererste Bild quasi, alles, also das, was man zuallererst sieht, ist ein kleiner rechteckiger Raum. Das ist scheinbar das Arbeitszimmer dieses Doktors, den wir im Vorspann kennengelernt haben. Der sitzt da an seinem Schreibtisch und dieses Zimmer kann man sich vorstellen als maximal nicht einladend. Also man sieht so ein bisschen den hölzernen Dielenboden, darüber liegt so ein grüner Teppich gespannt, aber der ist auch ganz schön ausgepflanzt und ausgeledert. Beide Worte gibt es nicht, ausgepflanzt und ausgeledert. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, klar.
Die sind so, ne, die sind so, da sind so Löcher und Flicken und so weiter, liegen Flaschen herum. Irgendwie so was aussieht wie Schimmel an der Seite des Raumes, so in den Ecken des Raumes. Und unsere Gestalt sitzt eben in diesem Raum und drumherum, also man sieht, da gibt es Türen, die zu diesem Raum führen, aber drumherum alles schwarz. Denn natürlich, die Logik ist, wir haben kein Licht irgendwo sonst drumherum an, deswegen sehen wir inmitten dieses Meer aus Schwarz nur das eine Zimmer mit dem einen Typen drin und das war für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, oh krass, okay, dieser Top-Down-Horror, der spielt ganz, ganz viel mit Übersicht, mit Orientierung und ich habe mich direkt beklemmt gefühlt, direkt in diesem allerersten Bildschirm.
Und was ich auch wunderbar finde, ich meine, diese Perspektive, das ist natürlich einfach nur Zweidimensionalität, da ist nichts wirklich, keine Dreidimensionalität drin. Und das Coole, was ich auch generell bei dem Spiel toll finde, ist, wie die so ein Gefühl von Dreidimensionalität aber schaffen, indem sie halt Objekte übereinander legen oder so im Raum anordnen. Und genauso hier bei diesem Bild hast du ja auch, wie du schon sagtest, du hast diesen Teppich, da liegen Flaschen drauf, da ist der Stuhl, der so ein bisschen da drauf steht und so weiter. Das funktioniert hervorragend. Da hast du auch eine große Informationsmenge, die da auch übertragen wird, einfach nur durch dieses eine Bild. Und das Spiel ist voll von so Elementen, die man auch entdecken kann. Und das fand ich immer wieder beeindruckend, wie viel man in so eine Top-Down-Perspektive auch an Environmental Storytelling reinpacken kann.
Oh ja, also ich habe mich da auch ganz oft, das war fast schon wie in so einem Museum gefühlt, du stehst wirklich, also oder beziehungsweise ich sitze vor diesem Bildschirm und gucke mir das alles einfach mal an. Also da gibt es ganz, ganz viele Details zu entdecken, die, wie du richtig sagst, eine kleine Geschichte erzählen. Also allein die Flaschen, da ist natürlich so die erste Überlegung, na gut, der wird jetzt nicht einen großen Durst auf Wasser haben, so, das wird schon Alkohol sein. Und tatsächlich findest du auch in diesem ersten Raum, der steht auch so an der Seite, ist schon so angedeutet, so eine Maschinerie, mit der man Moonshine machen kann, diesen extrem hochprozentigen Whisky ist das, glaube ich, so, ne, wo in diesem einen Bild so viele Informationen stecken, dass du direkt schon so ein Gefühl dafür entwickelst, wer ist diese Person und was sind die Lebensumstände.
Ja, genau. Und das fand ich auch ganz toll. Auch über die gesamte Spielzeit hinweg gab es immer wieder neue kleine Details, die mich immer wieder überrascht haben auch, ja.
Und jetzt wird's ja richtig spannend erst. Also das ist ja schon mal ein guter erster Eindruck, sage ich mal, vom allerersten Bildschirm. Also das ist wirklich gerade die erste Spielsekunde, die wir hier beschreiben. Da passiert auch nichts. Also im Sinne von drumherum passiert erstmal auf einer optischen Ebene nichts. Wenn wir nichts bewegen, wenn wir uns nicht bewegen, wird auch sonst nichts passieren in dieser Spielwelt gerade. Aber da kommt noch eine zweite Ebene dazu. Und zwar der Ton, der Soundtrack, was wir hören. Und da wird es richtig, richtig spannend. Denn während wir auf der optischen Ebene nicht besonders viel mehr sehen als das Zimmer, das wir gerade beschrieben haben, hören wir so, so viel mehr um uns herum. Wir hören ein Kratzen, wir hören wir hören Schritte irgendwo, wir hören ein Klopfen. Alles entfernt, als würden da Menschen an ein großes Holzhaus klopfen und du stehst da in diesem Zimmer, siehst alles von oben, wie gesagt, bist eigentlich dem Geschehen völlig entrückt, weil du da drüber schwebst wie so ein unberührbarer Gott, aber du fühlst dich ganz, ganz klein und wirklich bedroht in diesem Moment.
Ja, und du horchst halt so in die Stille hinaus, ne? Die Stille, die wieder durch immer ganz wieder ganz sonderbare komische Geräusche dann auch unterbrochen wird und wo man dann wieder denkt, was ist das da draußen? Ja, ja.
Und gerade dadurch, dass man eben auch so wenig sieht, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich viel, viel empfindlicher drauf gehorcht habe, was es da zu hören gibt. Das ist ein Effekt, den habe ich in diesem Spiel, in diesem Moment zum ersten Mal bemerkt. Und das ist tatsächlich so ein Effekt, der sich durch dieses Spiel durchzuziehen scheint. Also man hat erstaunlich häufig wenig Übersicht und dadurch das Gefühl, dass man alle anderen Sinne, vor allem eben die Ohren, das Gehör, extrem geschärft hat.
Ich musste da an so ein Experiment denken, das haben wir mal bei einem Zivi-Lehrgang gemacht. Da haben wir so Zweiergruppen gebildet und da haben wir so einen halben Tag lang, sollte einer mit verbundenen Augen rumlaufen und der andere sollte ihn quasi begleiten, damit dann halt auch nichts passiert. Und dann habe ich dann auch mir die Augen verbunden lassen und hatte dann einen Kollegen dabei und wir sind dann auch in die Stadt gelaufen von da aus und dann auch so eine Landstraße lang. Und ich weiß noch, das war für mich die Hölle, weil genau wie du sagst, also die anderen Sinne, wenn die einen Sinn genommen wird, dann verstärken sich die anderen Sinne. Und wenn dann man sich noch nicht so dran gewöhnt hatte, ich hatte das Gefühl, die Autos, die da an der Landstraße an mir vorbeifahren, die fahren direkt auf mich zu. Und das war erstmal extrem beängstigend, das alles so wahrzunehmen, weil ich einfach viel mehr gehört habe auf einmal, weil man sich halt danach dann eher ausrichtet, um sich besser zu orientieren. Das war aber erstmal, wenn man das nicht gewohnt ist, die Hölle. Ja.
Ja, das ist ein wirklich spannender Effekt und der zieht sich, wie gesagt, durch das Spiel wie ein roter Faden und all das steckt schon in diesem ersten Bildschirm. Also wirklich, es ist ja noch nichts passiert und man saugt schon die kompletten Eindrücke auf dieses Potenzial von Top-Down-Horror ein. Man versteht sofort, okay, Top-Down-Horror funktioniert durch die Einschränkung. Eigentlich sollte man diese Übersicht haben, aber man hat sie nicht. Man wird eben künstlich konzentriert auf diesen einen Raum und dadurch wirken die ganzen anderen Effekte viel, viel doller auf einen. Dazu kommt übrigens auch noch was ich direkt am Anfang bemerkt habe, was ich als Effekt gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es mich so berühren wird und da bin ich gespannt, wie es dir damit ging. Kann nämlich auch sehr gut sein, dass das wirklich nur so ein persönliches Ding ist, aber mich hat zunehmend belastet, dass ich nie meine Spielfigur sehen konnte, denn auch das ist, also nicht ins Gesicht sehen konnte, denn auch das ist natürlich dann ein Effekt dieser Top-Down-Perspektive. Ich sehe immer nur den Kopf oder die Kopfbedeckung meiner Spielfigur und kann ihr niemals ins Gesicht sehen. Und dieser fehlende Austausch, also dieses, dass mir das Spiel die Gelegenheit nimmt, die Gefühle von meinem Protagonisten zu spiegeln, das ist was ich gemerkt habe, was mich extrem belastet hat. Ich meine, klar, es gibt auch genug andere Spiele, in denen das nicht möglich ist. Ich meine, in den meisten Spielen kann man sich nicht ins Gesicht gucken, aber es gibt eine Form von einer emotionalen Nähe. Ich denke zum Beispiel an Outlast, wenn ich da irgendwie längere Zeit renne oder meine Spielfigur Angst bekommt, dann fängt die an zu keuchen und die gibt mir dann so Hinweise, ihr geht es gerade nicht gut. Und auf irgendeine Art und Weise, klar, das ist beunruhigend, aber das hilft mir so irgendwie mit dieser Spielfigur zu connecten, so eine Bindung zu dieser Figur aufzubauen. Und in dem Fall fühlt sich das alles so, also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, oh, will ich jetzt diese Figur eigentlich steuern? Und ich fühlte mich da so richtig so disconnected, aber nicht auf so eine negative Art und Weise, dass ich in einem Test schreiben würde, oh, die Spielfigur ist mir egal, sondern ich stehe direkt in so einem Gegensatz zu dieser Spielfigur. Ich habe eine Bindung, die mir nicht gefällt zu dieser Figur. Wie so ein Puppenspieler mit seinen kleinen, hässlichen, ekligen Puppen.
Ja, nee, war bei mir jetzt gar nicht so im Vordergrund, weil ich hatte, für mich war die Spielfigur oder die ich sag mal, die Hauptfigur des Spiels ist für mich die Spielwelt einfach und das zu erforschen und da die Geschichte drumherum weiter zu erforschen. Also dieses fehlende Identifikationsfigur, die hat mich jetzt nicht so gestört, muss ich sagen.
Wenn wir diesen ersten Raum dann verlassen und mal gucken, was findet sich eigentlich jenseits dieser Tür, die zu unserem Zimmer, in dem wir da aufwachen oder zu uns kommen, befindet, dann sehen wir eigentlich eine Ausdeklinierung von all dem, was wir jetzt auch schon beschrieben haben als Effekten. Also wir öffnen dann die Tür und stehen in einem, ja, 4-5-räumigen Gebäude, das im Grunde in jedem einzelnen dieser Räume nochmal wiederholt, was wir gerade im ersten Raum erlebt haben. Also die Perspektive vergrößert sich so ein bisschen. Man sieht plötzlich alle Räume mehr oder weniger gleichzeitig, weil es eben das Licht, das von einer Lampe, die im Wohnzimmer direkt vor unserem Arbeitszimmer steht, diese einzelnen Räume beleuchtet. Aber was wir da sehen, ist eben auch nicht schön. Also der klassische, ne, das sind dann wieder so Handgriffe, die nicht unbedingt mit Top-Down zu tun haben, aber die natürlich dazu beitragen. Da wird eine Umgebung geschaffen, die sich nicht schön anfühlt. Das fühlt sich so ein bisschen an oder sieht auch so ein bisschen aus wie im letzten Resident Evil, das Haus der Familie. Also da ist wiederum ganz viel Schimmel. Dann liegt da ein Teppich quer im ersten Zimmer, in das wir dann kommen, auf den Blutflecken zu sehen sind. Überall auch wieder Schimmel und Dreck und extrem, extrem nicht einladend und nicht willkommen heißend. Und Ja, genau. Und damit setzt sich quasi der Effekt fort, den wir im ersten Zimmer schon hatten. So dieses so, ich fühle mich hier nicht wohl, ich fühle mich hier nicht zu Hause. Und dadurch, dass alles aus der Top-Down-Perspektive gezeigt wird, kann ich all diese Eindrücke gleichzeitig richtig in mich aufnehmen. Also wie so ein extrem hässliches Bild, das ich mir eigentlich gar nicht so lange angucken will, weil es irgendwie unbehaglich ist.
Ja, und man ist ja in diesem Moment auch immer noch, weiß man einen immer noch nicht, wer ist man eigentlich? Was für eine Figur spielt man da eigentlich auch, ne?
Ja, genau. Man kriegt so ein paar Hinweise, man kann sich da umschauen und so ein paar Sachen anklicken. Keine Ahnung, da sieht man dann zum Beispiel so eine Art Käfig irgendwie in diesem Wohnzimmer zum Beispiel rumstehen und dann klickt man den an und dann sagt diese Figur nur so, ja, der ist leer, zumindest momentan oder zumindest jetzt noch. Mhm. Und das ist schon natürlich schon so eine, naja, also das sagt man ja nicht, wenn man ein normaler Typ ist, der ja irgendwie am Samstagabend da in seiner Wohnung rumsitzt. Oder dann steht da so ein Tisch, wo so Arztwerkzeuge sind und die kann er sich dann angucken und dann sagt er auch so, ja, die sind völlig verdreckt, aber im Grunde kann ich den Leuten hier eh nicht mehr helfen, deswegen ist auch egal, wie das Arztwerkzeug aussieht. Ja. Das ist so, das sind so ganz viele, ne, das sind so Handgriffe, die haben, wie gesagt, erstmal nichts mit Top-Down-Horror zu tun, aber die schaffen eine Grundstimmung, die dafür sorgt, dass ich eigentlich dieses Gefühl der Übersicht fast schon bereue, die mir diese Top-Down-Perspektive gibt, weil ich, wie gesagt, all diesen Schrecken in mich aufsauge und alles vor mir sehe und mir eigentlich nur denke, wohin gucke ich als nächstes? Das ist ja eigentlich alles furchtbar.
Ja, und ich denke dann auch noch, mein erster Gedanke war, okay, ich bin irgendwie so ein Mad Scientist oder sowas, also irgendwie, und ich bin definitiv auch eine unsympathische Figur, das war auch mein erster Gedanke, auch als ich dann da diese Arztwerkzeuge dann untersucht hatte. Also ich habe mir schon gedacht, okay, was ist das für eine abgedrehte, negativ gezeichnete Figur eigentlich?
Ja. Auch ein spannender Aspekt, der dann wieder viel, viel stärker aus diesen Möglichkeiten des Top-Downs schöpft, ist, dass du nicht nur natürlich dein Haus von oben siehst, wie so ein Grundriss, ne, und das ist jetzt auch beleuchtet und man kann so ein bisschen in die einzelnen Räume schon schauen, sondern man sieht auch eine starke Abgrenzung zur Außenwelt, denn es ist gerade Nacht, drumherum, um unser Haus herum sind keine Lichter an, es scheint nur so ein bisschen Licht aus unseren Zimmern hinaus in die Natur und das sorgt wieder jetzt für so einen spannenden Effekt, den eben nur diese Top-Down-Perspektive schaffen kann. Du bist noch nicht draußen aus dem Haus, aber du kannst schon ein bisschen erahnen, was vor dem Haus ist. In dem Fall von Darkwood sieht man dann zum Beispiel vor der Eingangstür ja so eine Silhouette liegen, direkt vorm Fenster quasi. Da bist du nicht ganz sicher, ist das ein Mensch oder ist das eine Leiche? Was ist das? Später stellt sich heraus, es ist eine Puppe aus irgendeinem Grund. Aber das ist eben so geschickt platziert, dass so ein bisschen Licht dorthin scheint und du das Gefühl hast, ja, liegt da eine Leiche oder was? Und dadurch bist du auch plötzlich in so einem Wissensvorsprung gegenüber deiner eigenen Spielfigur. So dieser Effekt von, das erinnert mich so ein bisschen an diesen Effekt aus dem Horrorkino. Wer hat das gesagt? Du weißt es bestimmt. Wenn du eine Bombe in eine Tasche reinpackst und die Tasche in den Raum deponierst. Und
ach so, das war Alfred Hitchcock in dem Interview. Genau, ja, über den Begriff Suspense war das, genau.
Genau,
ja.
Und die Zuschauer wissen, da ist eine Bombe in der Tasche. Ja. Nur die Leute in der Szene wissen es nicht. Ja. Dass dann plötzlich aus diesem Wissensvorsprung eine Spannung entsteht, ja, die ganz besonders ist. Und genau das passiert hier, finde ich, auch. Die Spielfigur, zumindest können wir das annehmen, weiß gerade nicht, was sich vor dem Haus befindet, weil sie das aus dem logischen Winkel gar nicht sehen kann. Aber wir als gottgleiche, in dem Moment auch schon leicht besorgte Gottfigur, ja, können das schon so ein bisschen sehen. Wir wissen, was draußen ist oder was auch draußen nicht ist. Und aus diesem Wissensvorsprung passiert so ein, ja, man entwickelt so ein ganz komisches Gefühl von Anspannung, so ein oje, oje, oje.
Ja, man sieht da so ein bisschen so die Umrisse von so den ersten 1-2 Metern außerhalb des Hauses, also draußen. Da ist dann auch so ein umgestürztes Auto, das sieht man so, was da irgendwie so quer liegt. So. Also da ist draußen auch irgendwas, liegt da im Argen. Und was ich halt auch toll finde, in dieser ganzen Zeit lernt man schon mal so die Grundmechaniken des Spiels, ohne dass das jetzt großartig sich darstellt wie ein Tutorial, also drücke die Taste oder das, sondern man findet auch das selber heraus, wie man zum Beispiel eine Tür aufmacht, also einfach dagegen laufen, wie das funktioniert, wohin die Türen schlagen, wenn man Räume betritt oder wieder rausgeht und so weiter. Sachen untersuchen, nur anschauen oder auch bewegen, das lernt man auch schon in diesen paar Minuten, ersten paar Minuten des Spiels auch.
Man lernt auch etwas, was auch später nochmal wichtig wird, dass es unterschiedliche Formen von Beleuchtung gibt. Also man sieht das eigentlich ganz schön, wenn man diesen ersten Raum verlassen hat und sich dann in diesem Gebäude befindet. Die Dinge, die man direkt sehen kann, die direkt beleuchtet werden, auch von der Lichtquelle, die sind eben farbig, so wie man es erwarten sollte. Also da ist ein roter Teppich, das Licht ist so ein bisschen wärmer, aber also ne, mit Vorsicht gesagt, in dieser Spielwelt ist sehr viel, also ist alles andere als warm, die Farben, die man dort sehen kann. Es ist eher so ein sehr düsterer, sehr kalter Look. Aber man sieht eben Farben. Man hat das Gefühl, okay, das ist tatsächlich eine Raumausgestaltung, die irgendwie realistisch ist. Es gibt aber auch Räume, die, in denen wir uns nicht befinden, in denen aber auch Lichtquellen an sind. Und das ist ganz spannend, denn dort können wir dann quasi auch reinschauen. Allerdings ist das alles ein bisschen ausgegraut und man sieht alles schwarz-weiß und man sieht auch nicht, was sich genau darin befindet. Es ist so ein bisschen verschwommen wie so ein Unterwassereffekt und der wird sich auch wiederholen, wenn wir dann gleich dieses Haus verlassen.
Genau, und was das Ziel, um dieses Haus zu verlassen, ist ja erstmal, erinnerst du dich noch, wie wir da genau rauskamen?
Genau, tatsächlich, ich musste auch nochmal nachspielen quasi, weil ich das schon wieder vergessen hatte, weil es wird nur in einem Satz gesagt. Ist im Grunde auch gar nicht so wichtig, aber das Spiel sagt uns, oder vielmehr unsere Spielfigur sagt sich, okay, das ist, hier gibt es einen Stromgenerator, der ist dafür da, dass quasi die Lichtquellen in meinem Haus an sind, was übrigens auch ganz geschicktes Tutorial ist, weil wir in diesem Satz lernen, okay, die Stromquellen, die sind nicht unendlich verfügbar, das heißt, es gibt einen Generator und der wird mit Benzin betrieben und wir müssen rausgehen und Benzin holen, damit der Stromgenerator läuft und das ist quasi unsere Motivation, erst diesen Schlüssel zu suchen in dem Haus, es geht relativ fix, der ist irgendwie in so einem Schrank drin und dann das Haus zu verlassen und unsere Aufgabe ist es jetzt, Richtung Osten aufzubrechen, denn dort soll irgendwo ein liegen gebliebener Traktor sein und dort vermutet unsere Spielfigur dieses ganz wichtige Benzin für den Stromgenerator.
Ja, wenn man dann da raustritt das erste Mal, also die Tür dann geöffnet hat und dann auch dann in diese Spielwelt auch mal das erste Mal heraustritt, dann sieht man diesen sehr düsteren Schwarz-Weiß-Wald, würde ich mal sagen, oder eben sehr monochromen Wald, wo alles überwuchert ist. Das erinnert teilweise an so einen verwunschenen Märchenwald. Ja, du hast gesagt, oder auch in unseren Notizen geschrieben, der so ein bisschen was von einem Krebsgeschwür auch hat.
Ja, wobei tatsächlich, bevor man richtig in den Wald reingeht, es gibt ja noch so eine Vorstufe, kann man sagen, der tritt ja quasi erst in den Garten seines Hauses raus. Man sieht da schon, sagst du völlig richtig, den Wald schon so ein bisschen, ne? Also der ragt so wirklich so wie so schwarze Tentakel ins Bild schon rein. So, man sieht also, der beginnt unmittelbar vor unserem Haus, man sieht die Laubdächer, man sieht die Bäume, aber es gibt so einen kleinen Bereich noch direkt vorm Haus, der noch unbewaldet ist quasi, da wurden scheinbar die Bäume gefällt und da sieht man noch mal ein paar Dinge, auch direkt auf einen Blick, also das ist wirklich die erste, man kann gar nicht anders als es zu sehen, der erste Blick nach draußen, der einen dann schon richtig einstimmt auf die Stimmung, die in dieser Spielwelt herrscht. Man sieht nämlich einen schwer verletzten Hund, der blutend an eine Hundehütte gekettet ist. Direkt daneben ein Autowrack, das scheinbar auch schon lange, lange Zeit verrostet ist und kaputt ist und nicht mehr funktionsfähig ist. Man sieht eine Leiche tatsächlich, einen Menschen, der scheinbar auch dort ja schon längere Zeit tot ist. Und wie sich dann eben herausstellt, diese Puppe direkt vor dem Fenster, die sich eben nicht als Mensch, sondern eben als Puppe herausstellt, auch die sieht man in diesem Moment. Und was dieser Moment eben mit einem macht, bedingt durch die Top-Down-Perspektive, ist ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl erneut, dass man denkt, ich möchte eigentlich nicht hier draußen sein, weil diese Sinneseindrücke, die auf einen plötzlich reinprasseln, also auf eine Art und Weise, wie es nur durch die Top-Down-Perspektive möglich ist, alles auf einmal eben, durch dieses Gefühl denkt man sich, nö, eigentlich möchte ich wieder zurück, aber auch in der Wohnung ist ja auch furchtbar.
Ja, genau. Also ich weiß auch noch, dass das Winseln war das Erste, was ich wahrgenommen hatte. Bevor ich den Hund dann da auch liegen sah, hörte man dann ja schon mal dieses Gewinsel, was ja einem schon mal irgendwie das Herz zerreißt. So. Und ja, das ist halt das Problem an der Sache und natürlich die Herausforderung, weil, wie du sagst, man möchte eigentlich sich wieder zurückziehen und am liebsten auch verbarrikadieren. Das kann man später ja dann machen, da kommen wir später nochmal dazu. Aber man muss ja erstmal weiter, weil man muss ja erstmal da raus, ne? aus der Misere. Ja.
Ganz genau. Und diese, das ist auch wieder so, was ich ganz spannend fand, auch diese Annahme, ne, die wir auch ganz am Anfang hatten, Top-Down-Perspektive bedeutet Übersicht, das wird durch diese Sichtlinien immer wieder ausgehebelt. Also klar, im Grunde habe ich eine Übersicht, was alles in dieser Spielwelt gerade im Sichtbereich ist, weil ich eben von oben drauf schaue. Das heißt, ich sehe gleichzeitig das Haus, ich sehe den Garten, ich sehe den Anfang des Waldes. Aber gleichzeitig sehe ich im Grunde nicht wirklich was, denn durch diese Sichtkegel habe ich nur immer einen ganz, ganz einen ganz kleinen Teil dieser Spielwelt wirklich immer im Blick und kann dort auch sehen, was passiert. Der Rest der Welt liegt in so einer Art Nebel des Krieges. Ja. Hast du auch noch ein paar ganz nette Gedanken dazu gehabt, hast du mir erzählt.
Ja.
Das heißt, man weiß eigentlich, es existiert dieses Drumherum, aber man sieht nicht wirklich, was da gerade abgeht.
Ja, und zumal man kann sich auch nicht ganz auf das verlassen. Auch was man im Sichtkegel sieht, kann sich auch wieder verändern. Also ich kann mich auch an Szenen erinnern, wo da sieht man im einen Moment, wenn man mit der Lampe so da drüber schwenkt, sieht man da eine Leiche liegen, dann geht man in einen anderen Raum, macht irgendwas, geht zurück, dann ist die Leiche auf einmal weg. Wird dann auch unterlegt mit so einem bestimmten Ton, wo man auch denkt, okay, was ist jetzt da gerade passiert? Und ich musste im Verlauf des Spiels häufiger an diesen Begriff Fog of War auch denken. ich bin jetzt nicht so der Strategiespiel-Experte. Ich glaube, du hast da mehr Expertise auch in dem Bereich. Aber das war so der erste Gedanke, wo ich dran denken musste, auch so diesen Fork of War, den man aus Strategiespielen kennt, wo du gehst mit deinen Truppen irgendwo lang und da ist noch ein Gebiet, was du noch nicht erforscht hast. Und du musst, um diesen Nebel zu lichten, musst du da hingehen und dann kannst du sehen, was da ist, ob da ein neues Gebiet ist, was du erobern kannst, feindliche Einheiten oder wie auch immer. Aber dieser Reiz des Erkundens, und das war hier bei Darkwood umso verstörender, weil ich wusste, da warten viel größere Bedrohungen in diesem Nebel da auf mich auch.
Ja, das ist was ganz Essentielles, dieser Nebel des Krieges, wenn wir es mal so nennen wollen, beziehungsweise diesen Begriff mal entlehnen wollen. Der ist ganz, ganz essentiell, dass Darkwood auf die Art und Weise funktioniert, wie es funktioniert, dass man eben nicht immer die Übersicht hat. Denn wenn du diesen Nebel wegnehmen würdest und jederzeit alles sehen könntest, wie in so einem riesengroßen Überwachungsbildschirm, das wäre immer noch schlimm, aber ganz andere Wirkung. Also dadurch, dass du eben diese Perspektive nicht hast, dadurch, dass du keine Orientierung so richtig hast und diese Umgebung wirklich 360 Grad einsehen kannst, dadurch entsteht erst dieser Effekt von, oh, was lauert denn da? Ich kann zwar hingucken, aber im Grunde könnte sich da alles Mögliche von meinen Blicken verbergen. Und das ist ein Effekt, den auch die Entwickler natürlich ganz bewusst einsetzen. In Interviews sagen die immer wieder, oder haben sie immer wieder gesagt, das war genau das, was wir wollten. Wir wollten den Spielern ganz viel Raum geben, in denen möglichst schlimme Dinge sie sich vorstellen können. Und genau das passiert ja. Ich gucke mit Top-Down, in diesem Moment zum Beispiel, wenn wir das Haus verlassen, ich sehe das Gebäude, den Grundriss dieser 4-5 Räume, ich sehe den Garten, in dem ich mich gerade befinde, und ich sehe den Wald, in den ich wahrscheinlich gleich laufen werde. Und diese drei Bereiche sehe ich zwar, aber ich kann nur einen Bruchteil davon wirklich auch durchleuchten und beobachten. Und dadurch, das ist ja die perfekte Rezeptur für die Vorstellungskraft, um die mal anzukurbeln. Und daraus entstehen, das haben wir in diesen Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, immer wieder gesehen, daraus entsteht der wirkliche Horror, dass du eben alleine gelassen wirst mit deiner Vorstellung und mit deinen Gedanken, und das, deswegen macht das Spiel das hier ganz, ganz geschickt und auch den Horror so intensiv tatsächlich.
Ja, es gibt später auch nochmal Momente, wo der Nebel auch nochmal eine wichtige Rolle spielt, auch wie ich, also Nebelschwaden im Bild, und das hat auch teilweise wirklich meine Fantasie auch angeregt, wo ich dann Strukturen darin gesehen habe und so, aber da sprechen wir später nochmal drüber, ja.
Genau, also wir laufen dann auch eben, wir erinnern uns, wir sollen dieses Benzin suchen und finden und laufen dann eine ganze Weile durch diesen Wald, und da werden diese Stilmittel wiederholt, die ich jetzt schon angesprochen habe, also sehr eingeschränkte Sichtlinie, man denkt die ganze Zeit, man sieht Bewegung, was übrigens ein ganz, ganz schöner Effekt ist von diesem Laubdach, das sich über uns quasi befindet, durch das wir so manchmal so ein bisschen schielen müssen und so ein bisschen gucken müssen, weil wir nicht immer alles sofort im Blick haben, und dann denkst du wirklich so, oh, da haben sich Blätter bewegt, irgendwie war das irgendwie eine Figur oder war das eine Kreatur irgendwo im Unterholz oder war das die Ebene drüber quasi, war das nur das Laubdach, das wir gesehen haben, und das finde ich jetzt auch ein ganz, ganz wunderbarer Effekt, den die Entwickler da nutzen, um uns da Angst zu machen. Unterlegt wird das alles, hat jetzt nicht viel mit Top-Down zu tun, aber es gehört natürlich zum Gesamtpaket dazu, mit einer Musik, die der gleich, die wir im Hauptmenü gehört haben. Am Anfang hört man nur die Waldgeräusche und auch viel, viel, ja, so unangenehme Geräusche, so als würden da irgendwelche Wesen durchs Unterholz trampeln. Und da mischt sich dann, wenn wir tiefer in den Wald kommen, so eine wieder schwere, traurige, auch irgendwie bedrohliche Ambient-Musik darunter, die das Ganze natürlich auch nicht zu einem schönen Waldspaziergang macht, sondern sehr, sehr unangenehm sich anfühlen lässt. Dazu wieder mal derselbe Handgriff, den wir auch im Haus schon gesehen haben, eine visuelle Überreizung. Egal, wo wir uns in diesem Wald befinden, wir entdecken immer irgendwas. Also es ist nicht einfach nur ein Wald mit einer Wiese und Bäume drumherum, sondern wir sehen überwucherte Fahrräder. Wir sehen irgendwie Skelette von irgendwelchen Tieren auf dem Boden. Wir sehen Bärenfallen, die irgendwann mal aufgespannt wurden. Und das sind alles so Dinge, du hast ständig was zum Anzugucken und ständig was zu entdecken. Das heißt, du guckst auch wirklich wie gebannt auf dem Bildschirm, wenn du diesen Wald erkundest.
Ja, ich meine, es ist ja leider mittlerweile ein bisschen so zur Phrase verkommen, dass man sagt so, ja, diese Schauplätze, die erzählen Geschichten, aber ich finde gerade bei Darkwood, da passt es wirklich, und da gibt es wirklich auch Momente, wo mich das Spiel sehr überrascht hat. Also das, ich sag mal so, dieses Waldgebiet am Anfang, was man erkundet, das besteht so aus drei Teilen, sag ich mal, so drei größere Gebiete, und das erkundet man ja dann auch entsprechend dann über den Tag hinweg, und ich bin dann durch so ein Maisfeld, das war auf jeden Fall so ein Feld, wo ich durch so ein Labyrinth erstmal hindurchkommen musste, und dann entdeckte ich auf einmal so eine größere Lichtung. Und das war so ein festlich geschmückter Ort. Da war wahrscheinlich vorher so eine Hochzeitsgesellschaft, oder nicht nur wahrscheinlich, da war eine Hochzeitsgesellschaft vorher. Die mussten halt fluchtartig dann fliehen. Und dann im Lichtkegel der Taschenlampe, ich hatte mich dann nochmal so ein bisschen umgeschaut, da war nochmal so ein halb verrottetes Haus noch dabei und dann noch so ein Pferdewagen, wo wahrscheinlich das Brautpaar auch mit hingefahren wurde. Und dann drehte ich so den Lichtkegel und dann stand da auf einmal so eine geisterhafte Silhouette vor mir. Und das war halt die Braut als Geist und die drehte sich dann da wie im Tanz vor mir. Und ich habe dann im Haus dann später sogar noch so eine handgezeichnete Einladung zu dieser Hochzeit gefunden. Und ich fand das einfach, das war wirklich so eine kleine Zeitkapsel in sich gefangen, die auch eine kleine Geschichte auch erzählt hat.
Mhm. In dem Waldspaziergang, da stolpern wir tatsächlich dann über ein Item, von dem ich mir eigentlich anfangs erhofft hatte, dass es mir helfen wird. Also zum einen nicht nur zur Orientierung, sondern auch um diesen Horror so ein bisschen zu unterdrücken und dem so ein bisschen Herr zu werden. Und zwar die Karte, die Minimap. Denn es gibt in diesem Spiel eine Karte, die zur Orientierung hilft. Und auch da wieder muss ich meinen Hut kaufen und dann ziehen, haben die Entwickler ganz wunderbar dieses Stilmittel benutzt, was ja eigentlich erstmal ein großer Gegner ihrer Wirkung war, nämlich die Orientierung zu nehmen und so ein bisschen einzuschränken, was der Spieler wirklich sehen kann, indem sie die Karte eben nicht zu so einer GPS-Karte gemacht haben, die immer genau deinen Standpunkt anzeigt, sondern das ist eine, sie wirkt wie handgezeichnet, eine Karte auf einem Notizblock, und in dieser Karte sind nur ganz grob die Umrisse des Levels zu sehen, und dann wird da so rot markiert, wo man sich gerade etwa befindet. Und auch diese Markierung, die orientiert sich nur an ganz markanten Punkten in der Natur. Also wenn man zum Beispiel gerade eine Schlucht entdeckt hat, dann wird da eine Schlucht eingezeichnet mit so Wellenlinien und das dann rot markiert, du befindest dich gerade in der Nähe der Schlucht. Oder wenn du ein anderes Haus gefunden hast, dann wird da ein Haus eingezeichnet, und wenn du in der Nähe bist, dann wirst du auf der Karte eben dort als rot markiert. Aber wo genau du bist, das weißt du nie so wirklich, weil du dich dann immer so ein bisschen auch in Abhängigkeit der Levelarchitektur orientieren musst. Und auch das halt wieder fantastischer Griff in die Stil-Klamottenkiste quasi, weil dieses Item eigentlich dir richtig geholfen hätte, den Grusel aus dieser Spielwelt zu nehmen, indem du dich immer ganz genau verorten kannst. Aber so ist es nur ein weiteres Element der Unsicherheit geworden. Das finde ich ist eine ganz, ganz tolle Idee.
Zumal ich auch teilweise gar nicht wusste, so, okay, was will mir das Item jetzt sagen? Manchmal ist es auch einfach nur ein X. Dann, also das kann zum Beispiel dann, oder ein umgefallener Baum, da habe ich auch erstmal dieses Motiv auf der Karte erstmal nicht deuten können, was ist das jetzt genau? Also auch da, selbst da die Darstellung dieser Schauplätze auf der Karte, das ist auch nicht immer klar. Und ich hatte ja schon gesagt, das ist so, das erste Gebiet ist so drei Teile unterteilt, und die kann man dann über verschiedene Wege dann halt, ja, begehen. Also man kommt vom einen Bereich in den anderen. Und ich lief dann auch über diese Karte und mir gedacht, hier muss doch irgendwo weitergehen, aber da ist ja dann nur Wald. Aber man muss dann einfach auch mal mit der Taschenlampe oder mit einer Lichtquelle ein bisschen an diesen schwarzen Rand herantreten, und dann kann man auch sehen, ach guck mal, das ist einfach nur sehr dicht bewaldet hier, und man kann dazwischen hindurch gehen, und dann entdeckt man auf einmal wieder neue Wege da, und die Karte deutet auch das nur an, also wo man dann denkt, okay, hier müsste es irgendwo jetzt reingehen, dass ich in das andere Gebiet komme. Und das Erste, was ich dann gedacht habe, nee, geht nicht. Und dann muss ich aber weiter forschen, erstmal den nächsten Schritt machen. Und dann belohnt mich das Spiel auch und zeigt mir so, aha, du bist richtig gegangen auch hier.
Mhm, ganz genau. Ja, dieser Waldspaziergang, der endet dann mehr oder minder erfolgreich. Wir finden zum einen den Benzinkanister, wir stolpern aber auch über einen Unbekannten, eine Spielfigur. Und da kommt es jetzt zu diesem kleinen Twist, diesen Spoiler, den wir angesprochen haben. Ich würde mal sagen, also ich formuliere das jetzt mal ganz allgemein, um vielleicht noch ein bisschen was von dem Effekt zu erhalten, für die Leute, die da jetzt schon weitergespielt haben, oder beziehungsweise vielmehr für die Leute, die es noch spielen wollen. Und zwar, wir treffen dort auf eine Spielfigur, und diese Begegnung sorgt letztendlich dafür, dass wir, wenn dieser Prolog dann vorbei ist, als eine andere Spielfigur ins Spiel starten. Wir spielen also nicht mehr als dieser Arzt, der uns quasi in diesen ersten beiden Kapiteln, sage ich mal, also die Erkundung des Zuhauses und die Erkundung des Waldes begleitet hat, sondern eine neue Spielfigur in einem neuen Gebäude, und dort werden wir dann tatsächlich auch so richtig in das Spiel entlassen. Das heißt, hier beginnt dann auch dieser eigentliche Gameplay-Loop, den ich schon beschrieben habe. Man zieht jetzt umher, man sucht Rohstoffe, man versucht sein Haus, in dem man da lebt, zu verbarrikadieren, man sucht sich Nahrung und man versucht herauszufinden, sag mal, was mache ich hier eigentlich, wie komme ich vor allem wieder weg? Und damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem dritten Teil, was wir besprechen wollen, und zwar die erste Nacht, wenn zum ersten Mal im eigentlichen Spiel es tatsächlich Nacht wird und wir jetzt merken, oh Gott, hier wird ja irgendwas von mir verlangt.
Genau, also dann da beginnt dann auch wirklich der Kampf ums nackte Überleben. Natürlich auch die Erkundung dieses Gebiets ist auch gefährlich. Man muss sich dann mit verschiedenen Begegnungen auch auseinandersetzen und das kann man entweder durch Flucht oder halt auch durch eine Konfrontation mit den Gegnern auch dann auch lösen. Und in der Nacht ist es dann wirklich reduziert um den puren Kampf ums Überleben auf engem Raum auch. Also es ist ja so, dass das Spiel kündigt irgendwo an. Also wir haben ja auch in unseren Notizen darüber ein bisschen diskutiert. Also ich hatte schon den Eindruck, dass das Spiel mir ankündigt, wenn so langsam die Nacht hereinbricht. Also wenn es so anfängt zu dämmern, dann verändert sich auch ein bisschen so die Spielwelt. Und es gibt oben links am Bildschirmrand so ein Icon, das kann man sich mit dem, ich glaube, wenn man mit dem Digi-Kreuz nach links auf der PlayStation 4 war das so, da wird einem dann angezeigt, da ist dann so ein Cabin zu sehen, wie so eine Waldhütte. Und das war für mich immer das Symbol dafür, dass jetzt beginnt langsam der Tag sich dem Ende zuzuneigen und jetzt muss ich mal wieder Richtung Hütte zurücklaufen. Also man hat ja diese... Die Hütte, in der man sich dann das erste Mal auch aufwacht, hast du ja eben schon gesagt, die Szene. Und von da aus erkundet man immer das Gebiet, immer ein bisschen mehr, geht immer ein bisschen weiter in den Wald hinaus und geht dann aber wieder zurück. Und dann, nachdem man das erkundet hat, das Spiel sagt einem halt so, okay, jetzt wird's dunkel, du solltest wieder zurückgehen. Und ich hatte erstmal wieder Probleme zurückzufinden, weil diese Karte halt auch nicht so gerade zur Orientierung dient. Ne?
Ja, genau. Also ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich eine Anzeige der Nacht ist. Also so richtig eindeutig fand ich das nicht. Okay. Aber tatsächlich habe ich das auch von alleine schon verstanden. Und das ist ja eigentlich noch viel spannender, dass dieser Effekt funktioniert hat. Denn das Spiel hat zumindest für meinen Wissensstand mir nicht gesagt, irgendwie mit einer deutlichen Einblendung zumindest, hey, es wird Nacht, kehr mal zurück zu deiner Hütte, sondern es war ein ganz, ganz natürliches Verhalten, dass ich hier gerade, ich war hier lustig am Holzhacken, keine Ahnung, und dann merke ich...
Der lustige Holzfäller, ja.
Ja, ja. Und dann merke ich, wie sich der Lichtkegel so ein bisschen einfärbt und dann wird plötzlich aus dem normalen beleuchteten Bereich, den ich sehen kann, wird dann so ein orangefarbener Lichtkegel, wie als würde die Dämmerung einsetzen. Und da war mir sofort klar, okay, ab geht's nach Hause, kein Bock mehr hier. Und dann war ich daheim und dann war natürlich die erste Überlegung, in der ersten Nacht ja vor allem auch, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also mir ist dann schon irgendwie logisch bewusst gewesen, okay, da draußen gibt es irgendwelche Viecher. Das ist mir schon klar. Es gibt irgendwelche Monster, irgendwelche Kreaturen. Vermutlich sind die auch nicht meine Best Buddies. Deswegen muss ich versuchen, dass die nicht in meine Wohnung reinkommen. So. Und wenn man sich dann mal anguckt, wie dieses Spiel das löst, dass du nicht eben einfach nur dich in deinen Bunker reinsetzt und wartest, bis die Zeit vorbei ist und dann wieder am nächsten Tag rausgehst und die nächsten Stunden quasi im Wald grindest, das ist richtig, richtig spannend. Und zwar, wir haben ja zum Beispiel schon davon erzählt, es gibt diesen Stromgenerator, der dafür verantwortlich ist, dass in deinem Zuhause Licht brennt. Und dieses Licht ist natürlich zum einen der psychologische Faktor, du fühlst dich gut, du fühlst dich behaglich, du fühlst dich irgendwie sicher, aber es scheint auch diese Wesen davon abzuhalten, in die Räume reinzugehen. So, das ist zumindest die Annahme. Dann stellst du aber fest, dieser Stromgenerator, der befindet sich eben nicht unterm Kopfkissen, dass du quasi in größter Sicherheit den bedienen kannst, sondern der befindet sich in einem Nebengebäude, in einem kleinen Kabuff quasi, dem ist der untergebracht. Das heißt, ich muss auf jeden Fall erstmal zu diesem Stromgenerator hin, den mit Benzin füllen und den dann anmachen und kann dann in mein Haus und mich da verstecken. Und das hat einen ganz, ganz spannenden Effekt, denn du siehst nur, wie prall gefüllt der Benzintank quasi dieses Generators ist, wenn du direkt neben ihm stehst. Das heißt, du bist manchmal nachts, so ging es mir zumindest, du bist nachts in deinem Zuhause, hast dich da gefühlt unter dein Bett gelegt und wartest quasi die Nacht ab und denkst dir irgendwann mal, warte mal, habe ich eigentlich den Generator komplett voll randgefüllt mit Benzin oder stirbt die mir jetzt jeden Moment weg? Und alleine das ist schon Beispiel so ein Kunstgriff, so ein Handgriff, der so fantastisch ist, der dafür sorgt, dass du dich in diesen eigenen vier Wänden eigentlich nicht sicher fühlst.
Und zumal ja auch sogar der Umgang mit dem Kanister und dem Befüllen dieses Generators, das ist ja auch alles, also es ist schon so sehr, du musst jeden einzelnen Schritt gehen, auch im Gameplay. Das heißt, du musst den Kanister nehmen, halten, dann da rantreten, das ist nicht einfach nur hingehen und X drücken, sondern du musst schon diese Handlung wirklich ausführen. Und das hat für mich dieses Spielerlebnis auch nochmal intensiviert. Erstmal herauszufinden, wie funktioniert das? Ah, ich muss L2 gedrückt halten. Dann kann ich zu dem Generator und dann kann ich das erst dann da einfüllen auch. Hörst ja auch dann dieses Gluckern noch dazu. Und was ich auch großartig fand, also du hast ja eigentlich am Ende hast du ja, also in diesen Hideouts stets immer so zwei Optionen. Also das ist, man kann sich die immer so ein bisschen so wie so halb verrottete Häuser vorstellen. Da sind die Fenster halb eingehauen, da steht dann vielleicht nur noch ein Regal davor, das kann man oder auch davor schieben, um sich halt auch ein bisschen zu isolieren von der Außenwelt. Und ansonsten hat man da so 3-4 Räume, also im ersten Hideout, und dann hat man halt 2 Optionen. Entweder man sagt halt, man schließt so die äußeren Fenster, schiebt da mal eine Kommode vor, macht mal ein paar Holzbretter hier vors Fenster und hat dann 2 Räume oder 3, in denen man sich dann frei bewegen kann, je nach Bedrohung. Oder man macht's halt so und sagt, okay, ich gehe in den kleinsten Raum, so habe ich's gemacht, immer in den kleinsten Raum zurückgezogen, da alle Fenster zugemacht, die Türen auch verbarrikadiert. Du kannst ja dann auch mit den Holzbrettern, die du hast, mit Nägeln entsprechend dann auch alles verbarrikadieren. Das war so die Taktik, die ich immer gemacht habe. Und das hat für mich, also das Spielerlebnis nicht minder schlimm gemacht, ehrlich gesagt, ja.
Genau, also das ist ja jetzt, wir sind jetzt überall noch bei so Sachen, die jetzt nicht zu eigen der Top-Down-Perspektive sind, dazu kommen wir gleich, aber es ist, wie gesagt, erstmal wichtig zu erklären, was eigentlich in dieser Nacht passiert, wo dann diese Besonderheiten der Perspektive einwirken können. Und das ist ja an sich schon ein super spannendes, aufgeladenes Szenario, das für mich persönlich auch ganz, ganz furchtbar ist. Also die Idee, dass du quasi nachts dich in deine oder in der Dunkelheit dich in deinen 4 Wänden verbarrikadieren musst. Das heißt, es ist ja auch eine Form von passiver Verteidigung. Das heißt, du stehst ja da nicht mit Schwert und Schild an der Tür und wehrst da alle ab, sondern du sorgst dafür, dass die Zugänge verbarrikadiert sind und hoffst dann halt einfach, dass es so bleibt. Und das ist ja schon mal erstmal ganz schlimm. Und dann hörst du natürlich auch durch die Soundkulisse, die fantastisch ist, wie von draußen ganz viel scharf wird und gekratzt wird und geklopft wird und wie getreten wird. Und du siehst, oder du hörst vielmehr, du siehst gar nicht, du hörst, wie um das Haus herum wirklich Action ist. Da passieren Dinge, da sind irgendwelche Bewegungen am Ablaufen, die du eigentlich nicht sehen kannst. Und das führt uns zu einem Punkt, der jetzt wieder ein bisschen mehr mit dieser Top-Down-Perspektive zu tun hat. Denn auch fantastisch, wenn du in einem Zimmer stehst, in dem du dich verbarrikadiert hast, heißt das nicht, dass du komplett hermetisch von der Außenwelt abgeriegelt bist, sondern du kannst quasi durch die Ritzen durchschauen, die deine Verbarrikadierung zulässt. Und wie sieht das aus? Man denkt ja, ne, wie kann das denn funktionieren? Du bist ja nicht in der Ego-Perspektive, dass du da dein Auge an das Holzbrett klemmst und dann durchschaust, sondern du bist in der Top-Down-Perspektive. Es funktioniert nämlich so, dass die Räume jenseits des Raumes, in dem du dich befindest, alle in diesem Nebel des Krieges liegen. Aber wenn du in einem Raum bist, in dem Licht an ist und dann dieser Lichtschein durch die Ritzen deiner Verbarrikadierung nach außen tritt, dann kannst du eben doch mit so ganz, ganz kleinen Sichtkegeln in die anliegenden Räume reinschauen. Und das ist ein ganz fantastischer Effekt. Du stehst die ganze Zeit, so ging es zumindest mir, in deinem kleinen Räumchen, in dem du dich verbarrikadiert hast und schaust immer durch diese Ritzen nach außen und verlängerst quasi die Sichtkegel in die anliegenden Räume, um zu gucken, was dort eigentlich abgeht. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich in einem Top-Down-Spiel einen solchen klaustrophobischen Effekt habe, wo ich wirklich denke, obwohl ich den kompletten Bildschirm sehe, obwohl ich sehe theoretisch, was vor dem Haus passiert, was in den Nebenräumen passiert oder zumindest die Räume im Blick habe, denke ich mir trotzdem, ich bin hier eingesperrt und habe eigentlich überhaupt keinen Fluchtweg.
Ich musste da an dieses klassische Motiv beim Sehen eines Horrorfilms denken, wenn man so die Hand vor die Augen hält bei schlimmen Szenen und dann schaut man so ein bisschen durch die Finger hindurch, weil man doch irgendwie sehen möchte, was da gerade passiert auf der Leinwand. Da muss ich dran denken. Ich habe das auch häufig benutzt, um zu sehen, was denn da draußen wohl vor sich geht. Was ja interessant ist, weil was da draußen wirklich passiert, das sieht man weniger und weniger im Lauf dieser ersten Nacht auch, weil draußen wird immer mehr Schwärze, es kommen auch so mehr Nebelschwaden hinzu. Manchmal tauchen auch mal so komische Lichtkegel in späteren Nächten dann auch auf am Bildschirmrand. Das heißt, das Spiel arbeitet hervorragend damit, dass indem es halt dem Spieler weniger oder immer mehr Informationen wegnimmt. Alles wird schwarz, verschwindet in diese Nebelschwaden und man richtet sich wieder mehr mit dem Ohr nach außen und hört mehr auf Geräusche. Und ich werde das nie vergessen, in der ersten Nacht, Achtung Spoiler, also ich meine, das sind halt Elemente, die tauchen immer wieder auch im Spiel auf, war das erste, was ich hörte draußen, als dann wie ich dieser ganze Außenbereich dann schwarz war so ein Räuspern so und ich habe so eine Gänsehaut bekommen in diesem Moment und das Spiel funktioniert hervorragend über diese kleinen Soundschnipsel und man muss schon so, also ich hatte während des ganzen Spiels nicht einen Moment, wo es so einen Jumpscare gab und das Spiel funktioniert halt nur durch diese Andeutungen. Später geht's natürlich dann auch ein bisschen wirklich auch zur Sache, aber das Spiel funktioniert hervorragend durch diese ganzen kleinen Elemente, die so ineinander greifen.
Ja, das ist wirklich ganz, ganz spannend. Es gibt tatsächlich in dem Spiel keine klassischen Jumpscares. Es ist auch übrigens ein fast schon Werbeslogan, No Jumpscares, mit dem dieses Spiel schon seit Jahren beworben wird, auch offenbar erfolgreich. Und es stimmt wirklich. Also dieser Effekt von, dass man sich die ganze Zeit Dinge ausmalt, die da passieren könnten, das hat übrigens auch einen ganz besonderen Ursprung, habe ich gemerkt. Und zwar meine meine Tendenz war, vor allem in der ersten Nacht, in jedem Raum tatsächlich Licht anzumachen und dann zu verbarrikadieren und mich dann in einen Raum zurückzuziehen. Was ja aber dann das Spiel macht, das hatten wir ja schon angesprochen, war, auch wenn in einem Raum das Licht, eingeschaltet ist, sehe ich nicht, was Echtzeit dort in diesem Raum passiert, wenn ich nicht selber in dem Raum drin bin und keine Sichtlinie drauf habe, sondern stattdessen wird eben dieser Raum, ne, in diesen Nebel des Krieges getunkt und das ist alles hat so eine verwaberte, verschwommene Unterwasseransicht und dann habe ich mir das angeguckt und mir gedacht so, umgeben von diesen Räumen, eigentlich habe ich mir gerade selbst so eine ganz schlimme Gruselkulisse geschaffen, denn wenn die Räume einfach nur dunkel wären, dann wären sie halt dunkel. Dann hätte ich auch nicht die Versuchung, da irgendwie reinzugucken. Aber so habe ich die ganze Zeit die Umrisse dieser angrenzenden Räume gesehen, in denen ja Licht brennt und mir gedacht, ja, das ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Das hält mir ja quasi vor Augen, von wie viel Räumen und von wie viel Unsicherheit ich umgeben bin. Dann würde ich am liebsten direkt die Augen zumachen und gar nicht hingucken. Und das ist halt ganz, ganz spannend. Dieser Moment der Realisierung, dieser auch, ne, das ist wieder typisch Top-Down-Horror dann quasi. Dieser Versuch, sich eine Übersicht zu schaffen, diesen Versuch, den Vorteil, den man als Spieler ja gegenüber den Entwicklern hat, dass man ja eigentlich eine Übersicht haben sollte. Dieser Versuch, sich das aufzubauen, dann sofort backfired und das dann zu so einem Gruselkulissen-Moment führt. Das finde ich ganz, ganz, ganz fantastisch.
Und man ist halt den ganzen absolut ausgesetzt. Also ich habe dann wirklich dann isoliert in diesem kleinen Raum gesessen, in den ersten paar Nächten vor allen Dingen auch, wo man ja auch erstmal die Spielwelt ringsrum noch mehr erkundet und dann hat man immer wieder so Momente gehabt, wo man dann war man draußen und dann so, ah scheiße, ich wollte noch Benzin, ich habe kein Holz geholt und dann jetzt scheiße, ich muss wieder zurück ins Haus und dann sich wieder in das Zimmer zurückzuziehen und darauf zu warten, was jetzt in der nächsten Nacht wieder kommt. Das war ein wunderbares Spielerlebnis und auch so wunderbar angsteinflößend einfach, weil das hat so einen Druck aufgebaut, auch bei der Erkundung dann tagsüber hatte ich immer Druck und immer musste ich immer darauf achten, dass ich wieder bloß die richtigen Ressourcen sammel, um die nächste Nacht auch zu überleben. Und das Spiel bringt ja auch Varianz rein. Also wir haben ja jetzt, ich hatte ja nur dieses Räuspern erwähnt, es geht dann später auch, werden auch Dinge visuell so angedeutet. Also da wird ja auch dann, wird an den Barrikaden wird gerüttelt, dann werden die auf einmal abgerissen. Oder ich hatte auch mal so eine Nacht, da hatte ich vergessen, die eine Tür zuzumachen und dann hörte ich draußen Schritte vor dieser Tür und da war natürlich der Raum aber schon total abgedunkelt, dieser Außenbereich. Und dann habe ich mir so einen Stuhl davor gestellt, in der Hoffnung, so, ja, vielleicht versteht die KI jetzt nicht, dass man die trotzdem aufdrücken kann. Und was war? Ich hörte auf einmal dieses Quietschen der Tür, drehe mich um und sah halt nur so einen Arm, der kurz an dieser Tür rüttelte und dann wieder zurückzog. Und das war auch wunderbar, weil das wieder nur so ganz kurz eingestreut war und meine Fantasie wieder angeregt hat. Ich hatte wieder überlegt, was habe ich da gerade gesehen? Das war doch ein Monsterarm. Und also wunderbar.
Ja, ja. Ich habe auch so Momente gehabt, fand ich auch ganz ulkig fast schon, wo ich dann in einem Zimmer drin war, auch in der ersten Nacht war das auch ganz besonders, und hatte dann in meinem Zimmer eine Lichtquelle, eine große Lampe und habe dann die ganze Zeit versucht, diese Lampe so durch den Raum zu schieben, dass sie möglichst viele Ecken ausleuchtet und auch das klappt eigentlich nicht so richtig und das ist halt auch so ganz spannend. Das ist auch was eben nur in dieser Perspektive funktionieren kann, dass du versuchst, diese Lichtquellen anzuordnen, dass möglichst alles abgedeckt wird. Und ich meine, in der Ego-Perspektive würdest du da halt stehen mit einer Lampe und dann abwechselnd von links nach rechts leuchten. Ist auch schlimm, aber dieser Top-Down-Horror entwickelt da eine ganz eigene Qualität, weil du da mit einer ganz neuen, ja, mit einer neuen Perspektive umgehen musst. Und ich muss es wirklich sagen, die Entwickler, und es hoffentlich wurde das auch in dieser Ausgabe jetzt hier klar, die spielen wirklich auf eine ganz fantastische Art und Weise mit dieser Perspektive und vor allem machen sie alle Vorteile, die man eigentlich als Spieler hätte, komplett zunichte, indem sie immer wieder dafür sorgen, dass zum einen deine Orientierung und deine Übersicht extrem massiv eingeschränkt wird und dann diese Unsicherheit und diese fehlende Übersicht auffüllen mit ganz vielen Schreckensbildern, die in deinem Kopf entstehen. Und das passiert eben durch den Sound, durch Andeutungen, durch Details, die man in der Spielwelt findet. Und ich finde, Darkwood, also es ist jetzt schon superlativ, muss ich sagen, aber ich finde, Darkwood hat Top-Down-Horror quasi durchgespielt, so dass dieses Spiel zeigt, wie gut Top-Down-Horror funktionieren kann. Ich saß nicht davor und dachte mir, na, es wäre jetzt aber schön gewesen, wenn die Entwickler noch daran gedacht hätten. Yeah. So, nö, ich habe das Gefühl gehabt, Darkwood hat direkt den Volltreffer gelandet. So funktioniert guter Top-Down-Horror. Yeah.
Ich muss sagen, also ich bin ehrlich gesagt eigentlich so ein Survival-Muffel, also so Sachen so wie Don't Starve und solche Geschichten, also wo ich Ressourcen sammeln muss, um dann irgendwie ein Feuer zu machen und irgendwas kochen muss und so weiter. Das sagt mir eigentlich nie wirklich so zu, aber was mich bei dem Spiel wirklich dann auch bei der Stange gehalten hat, waren nämlich all diese Elemente, die wir angesprochen haben, dieses wunderbare Environmental Storytelling und diese tolle Atmosphäre, gerade so auf der Tonebene, was das Spiel da alles rauf und runter spielt. Das hat mich die ganzen 12 Stunden auch bei der Stange gehalten und auch das Spiel hat immer wieder neue Ideen und das gepaart mit dieser ja durchaus Weiterführung der Handlung auch, also man trifft ja neue Figuren, man erfährt neue Geschichten auch. Das hat alles so wunderbar funktioniert und hat sich auch nie wirklich abgenutzt, weil das Spiel immer wieder mich überrascht hat. Man kommt ja in andere Gebiete auch, man hat verschiedene andere Hideouts später. Es geht dann sogar auch in städtische Gebiete, da spoilere ich nicht so viel, wenn ich das schon mal so kurz andeute. Und das Spiel wird nie langweilig, durchweg.
Ja, ich würde sagen, wir können für dieses Spiel eine extreme Empfehlung aussprechen. Wer mal gucken möchte, wie so ein Horrorspiel auf eine ganz andere Art und Weise funktionieren kann, der sollte sich wirklich dieses Spiel anschauen. Mittlerweile, wie gesagt, auch für Konsolen verfügbar und für die Switch. Ich habe selber auf dem PC gespielt, du offensichtlich auf der PS4. Also absolute Empfehlung. Und ich würde sagen, mit diesen sehr positiven und begeisterten Tönen machen wir einen Strich unter diese Folge. Oder Nils, möchtest du noch was loswerden?
Nee, ist ein guter Punkt, um darauf zu enden auch, ja.
Gut, alle zufrieden, da freue ich mich sehr. Also, das war die Ausgabe Gänsehaut, Top-Down Horror und Darkwood. Ich habe, glaube ich, kein einziges Mal den Namen des Spiels falsch ausgesprochen, außer das eine Mal fast, aber das hat niemand gemerkt. Ich bedanke mich sehr, Nils, für die Zeit, die du dir genommen hast, dieses Spiel mit mir zu spielen und diesen Podcast aufzunehmen. Es war mir eine große Freude und ich hoffe, dass es den draußen da Leute auch gefallen hat, den Leuten da draußen auch gefallen hat. Wenn ihr Kritik, Feedback, Verbesserungsvorschläge oder eure eigenen Geschichten aus der Welt von Darkwood erzählen wollt, dann schreibt uns im Forum von The Pod. Wir lesen das wieder mal alles, wir antworten darauf, wir freuen uns über einen Austausch, falls er denn zustande kommt. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann haben wir euch wenigstens ein Spiel empfohlen, von dem wir beide mit bestem Gewissen sagen können, das war ganz schrecklich furchtbar, oder?
Ja, aber es hat Spaß gemacht, ja.
Ja, wunderbar. Gut, dann sage ich Tschüss und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dann, ciao.